Ja, ein frohes Ostern auch von mir. Ich muss euch noch mal sehen. Ich brauche immer so ein bisschen, wen ich da sehe. Ja, zu wem ich spreche. Ja, schön euch zu sehen. Es ist immer schön, wenn man zusammen so winkt und so. Wir sehen uns. Wir vermissen euch hier. Ihr wisst das. Es ist immer ganz blöd, dass ihr so weit weg seid. Aber ich habe Hoffnung, dass irgendwann sich alles ändern wird. Gut, ich möchte euch ermutigen. Ich war gestern im Gebet für diesen Gottesdienst und auf einmal sprach Gott zu mir und sagte: Henny, glaubst du, dass ich rede? Ich habe da jetzt ehrlich gesagt gar nicht so mit gerechnet, mit so einer Frage. Glaubst du, dass ich rede? Und ich möchte euch ermutigen, Gott ist ja kein Gott der Kirche. Gott ist ja ein Gott auch für Wohnzimmer. Ja, also glaubst du, dass er bei dir im Wohnzimmer ist? Und ich möchte, dass wir jetzt mal wirklich jeder für sich, da wo du bist, er ist uns hier nicht näher als dir im Wohnzimmer. Ja? Jesus ist bei dir, ich sehe einen Daumen, Jesus ist bei dir gerade da, wo du jetzt bist, aber es liegt an dir, ob du es erwartest. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und ich möchte euch ermutigen, erwartet, dass Gott zu euch redet, durch Lobpreis, durch Ansagen, was weiß ich, durch die Predigt, ist egal wie, aber er will heute reden. Ja? Und ich möchte vorlesen aus Lukas 24, Vers 1, können wir die erste Folie mal sehen. Ich spreche über die Kraft des Kreuzes. Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war. Sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu des Herrn fanden sie nicht. Und es geschah, während sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte und sie kehrten vom Grab zurück und berichteten das alles den 11 und allen übrigen. Wenn ich mir das Bild so anschaue, dann wäre ich gern dabei gewesen. Das muss ein unwahrscheinlicher, so stelle ich mir das vor, Krach gewesen sein, vielleicht auch so eine richtige Erschütterung, als dieser Wahnsinnsstein da weggerollt wurde. Und ich habe als Kind immer gedacht, der Stein muss da weg, damit Jesus da rauskommt. Ja, anders konnte ich mir das nicht erklären. Wie soll er denn da rauskommen? Aber der Stein wurde nicht deswegen weggenommen, sondern Jesus konnte ja durch Wände gehen, sondern damit wir sehen, er ist auferstanden. Und Jesus hatte vorher den Jüngern alles genau explizit erklärt, was passieren würde. Und es gibt so viele Bibelstellen, die genau aufzeigen, das, was Jesus vorher alles gesagt hat, was kommen wird, ist passiert. Und das ermutigt mich unwahrscheinlich, dass das, was er uns heute verheißen hat, das gilt und damit können wir rechnen. Und wir alle wissen, Jesus begegnet ja zuerst den Frauen. Und ihr wisst, dass diese Frauen früher benachteiligt waren, die hatten keinen Wert. Und das finde ich so typisch Jesus. Er begegnet als erstes den Frauen und sagt zu ihnen: Geht und predigt es den Jüngern. Also hier steht schon die erste Bibelstelle, dass auch Frauen predigen dürfen. Jesus selber sagt zu den Frauen: Geht hin und predigt es den Jüngern. So, was ist Ostern denn passiert? Durch seine Auferstehung haben wir den physischen und den geistlichen Tod überwunden. Und durch seine Auferstehung haben wir diesen Tod, also Jesus hat diesen Tod überwunden. Und wir sind ja heute in einer Zeit, wo viele Angst haben vor dem Tod. Und gerade in der heutigen Zeit ist gerade diese Auferstehungskraft so von Bedeutung. In Johannes 11 lesen wir, da sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Gibt es einen ermutigenderen Bibelvers zu Corona-Zeiten als diesen? Ja? So, wie kommt es, dass seit über 2000 Jahren wir immer noch Ostern feiern? Das wird ja gar nicht langweilig. Warum ist das heute noch so bedeutsam, dieses Kreuz? Immerhin war es ja früher gang und gäbe, dass Menschen gekreuzigt wurden. Denken wir an die zwei Männer rechts und links von Jesus. Warum danken wir Jesus zu Ostern für sein Kreuz? Die Römer waren das gewöhnt, Menschen zu kreuzigen. Und auch nachdem Jesus auferstanden ist, wurde weiter gekreuzigt. Und da möchte ich gerne drüber sprechen, über die Bedeutung des Kreuzes. Die Kreuzigung von Jesus diente der Befreiung unserer Sünde. Alle Menschen sind in der Natur der Sünde gefangen. Und das fing bei Adam und Eva an und Adam und Eva wollten selbst entscheiden, was sie tun wollten. Sie wollten so sein wie Gott. Und seit diesem Tag wurden sie von Gott getrennt. Das war der geistliche Tod. Und dieser geistliche Tod wurde auf die ganze Menschheit vererbt. Und wir alle haben gegen Jesus gesündigt. Und wir können das nicht nur unsere Vorfahren dafür verantwortlich machen. Wir alle haben gesündigt und sind von Gott getrennt. Und Ostern ist der wichtigste Tag im Jahr. Und wir feiern die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Wir alle sind dankbar für das, was Jesus für uns getan hat. Jesaja 59. Aber eure Vergehen stehen Trennen zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden haben sein Gesicht vor euch verdeckt, sodass ihr nicht hört. So, das Besondere an der Kreuzigung ist Jesus selbst, weil er war ohne Sünde, anders als der Rest der Welt. Und das ist das Besondere an der Kreuzigung. Jesus war Mensch genauso wie wir. Können wir mal Philipper lesen? Urs? Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes, des Vaters. Und dann lesen wir in Hebräer, denn da er gelitten hat und selbst in Versuchung geführt wurde, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem, wie wir versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Jesus kann genau fühlen, wie es ist, wenn wir versagen. Er ist Mensch wie wir gewesen. Er weiß genau, wodurch wir gehen, wenn wir durch Versuchungen gehen. Jesus hat auch Versuchungen erlebt, aber er hat standgehalten. So, und jetzt kommt's. Wie sah denn die Versuchung von Jesu aus? Können wir mal die nächste Folie lesen? Das ist jetzt ganz wichtig. Wie sah die Versuchung von Jesus aus? Dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie er es gewohnt war, zum Ölberg. Seine Jünger folgten ihm. Als er dort war, sagte er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Dann entfernte er sich von ihnen. Ungefähr einen Steinwurf weit kniete nieder und betete. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er betete in seiner Angst noch inständiger und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. Und wir sehen hier an dieser Versuchung, durch die schwerste Versuchung Jesu musste er ganz alleine, nur mit Gott. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet, es gibt geistliche Versuchungen in unserem Leben. Es gibt Krisen in unserem Leben, da müssen wir ganz alleine mit Gott durch. Da können uns Menschen nicht helfen, sondern da brauchst du ein intensives Gebetsleben, bis wir gestärkt daraus hervorgehen. Und Jesus musste sich von seinen Jüngern losreißen und ganz alleine da durchgehen. Vielleicht kennt ihr solche Situationen auch, wo du weißt, hier bin ich ganz alleine, hier muss ich alleine durch. Und du musst dich von den Menschen losreißen und sagen, hier kann mir nur Gott helfen. Da war kein Seelsorger bei Jesus, kein Therapeut, der ihn begleitet hatte. Jesus musste durch diese Todesangst ganz alleine durch, bis ein Engel ihn stärkte. Und immer dann, wenn wir kurz vor dem Sieg sind, werden wir von Satan angefochten und er möchte uns zu Fall bringen. Er möchte, dass wir aufgeben. Aber wenn wir die Haltung haben, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll in dieser Situation geschehen, begegnet Gott uns oft übernatürlich. Ich habe das schon öfters erlebt, ja, dass Gott einem dann, er muss es nicht, aber er tut es ab und zu. Ja? Und wir haben jetzt eben gelesen, dass Jesus ein Mensch war wie wir. Und dass Jesus Mensch war wie wir, das zeigt sich auf seinem Weg zur Kreuzigung. Selbst Jesus konnte später das Kreuz nicht mehr tragen, als er auf dem Weg war zur Kreuzigung. Ein anderer Mann, Simeon, musste das Kreuz für ihn tragen. Ist es nicht komisch, dass kurz vorher im Garten Gethsemane begegnet Jesus einem Engel und stärkt ihn? Und kurz vor seiner Kreuzigung bricht Jesus zusammen, so dass Simeon helfen muss. Jesus konnte das Kreuz nicht mehr tragen. Konnte Gott ihm denn nicht übernatürliche Kraft schenken, die letzten Meter? Oder einen Engel schicken? Und hier sehen wir, Jesus war Mensch wie wir, wenn es auch um den Körper ging. Ich glaube, dass Jesus vom Geist her unheimlich stark war in der Situation. Unheimlich stark. Aber sein Körper, und das zeigt diese Demut, die Jesus hatte, bis zum Schluss zeigt er, ich bin Mensch wie ihr, auf seinem Weg zum Sieg hat er Schwäche gezeigt. Und Jesus zeigt uns, auf unserem Weg zum Sieg dürfen wir auch schwach werden und Hilfe von anderen Menschen in Anspruch nehmen. Selbst Jesus nimmt diese Hilfe für sich in Anspruch. Und da sollten wir uns mal fragen, sind wir bereit, ein Simeon zu sein, wenn jemand auf seinem Weg, ich sag mal, zum Kreuz geht, wenn er durch sein Leid geht, sind wir dann ein Simeon, der sagt, du, ich helfe dir? Sind wir bereit, andere zu unterstützen auf ihrem Weg? Und auch die Frage, lassen wir uns helfen, wenn wir nicht können, wenn wir schwach sind? Es gibt ja manche, die haben die Haltung, ich muss alles alleine schaffen. Es ist nicht schlimm, wenn wir nicht weiter wissen. Es ist nicht schlimm, wenn wir zusammenbrechen und sagen, ich kann nicht mehr. Es ist nicht schlimm. Jesus hat es auch erlebt. Wir dürfen auch schwach sein und andere um Rat bitten. Wir dürfen auf unserem Weg mit Gott uns begleiten lassen. Deshalb ist ja Gemeinschaft so wichtig. Deshalb ist ja auch Gemeinde so wichtig, dass wir einander stärken und uns ermutigen auf unserem Weg. Wir dürfen uns auf unserem Weg mit Gott begleiten lassen. Jesus war so demütig, dass er vor allen zeigte, ich bin körperlich am Ende. Aber ich glaube, im Geist, da war er total stark. Und wenn wir einen Weg gehen müssen, wo wir zu schwach werden, ihn zu gehen, stellt Gott uns jemand zur Seite. Ich gehe jetzt davon aus, dass es im Willen Gottes ist, dieser Weg. Dann stellt er uns einen Menschen zur Seite, der uns stückweise begleitet, damit wir unseren Auftrag erfüllen können. Und Jesus weiß, dass wir Menschen sind und fallen können. Und egal, wo du gefallen bist, lass dich von Gott und von Menschen wieder aufrichten. Lass dir helfen. Und sie nagelten ihn ans Kreuz. Und allein hing er dort und rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es kam keine Antwort, es war still. Und manchmal, das kennt ihr sicherlich auch, man betet und betet und es ist ganz still und wir denken, hört Gott mich überhaupt? Aber das sind oft Zeiten, wo Gott uns stretcht und dehnt, wo wir gerade innerlich enorm viel wachsen. Wir lernen in solchen Zeiten, wo Gott schweigt, wir lernen ihm zu vertrauen, auch wenn wir nichts sehen. Wir lernen dann auch nur auf Gott zu schauen und nicht auf die Umstände. Jesus vertraute sich Gott an und sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er übergab seinen Geist in die Hände seines Vaters. Er wurde dann begraben und die Feinde haben gedacht, okay, jetzt haben wir ihn besiegt. Aber nach 3 Tagen ist Jesus von den Toten auferstanden. Jesus hatte gesiegt. Und Jesus konnte sagen, weil ich lebe, sollt ihr auch leben. Auf unserem Weg zum Sieg begegnen uns Anfechtungen. Das ist ganz normal. Es gibt Situationen, die dann verhindern wollen, dass wir siegen. Aber wenn wir in solchen schwierigen Situationen unsere Augen auf Christus richten, auf den Sieg, dann können wir überwinden. Jesus nahm die Gestalt eines Sklaven an, obwohl er keiner war. Und am Kreuz wurde er unser Stellvertreter. Nochmal, Jesus wurde Mensch, war aber der einzige Mensch ohne Sünde. In Römer 6 lesen wir, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist unser Lohn, wenn wir in Sünde leben, die Trennung von Gott. Aber am Kreuz hat Jesus unsere Schuld getragen, er hat sie gezahlt. Und das war nicht fair, weil Jesus war ohne Sünde und er hat es trotzdem getan. Werfen wir jetzt mal einen kleinen Blick auf Johannes den Täufer. Ich wechsle jetzt mal die Szene. Können wir mal den Johannes den Täufer uns anschauen. Johannes den Täufer, er war der Wegbereiter für Jesus. Er war der Cousin von Jesus. Und Johannes taufte am Jordan und scharenweise kamen die Leute, scharenweise. Und ich habe mal versucht, mir das vorzustellen, wie das gewesen war. Ich kann mir vorstellen, da so eine ganze Schlange an Leuten und die haben Buße getan. Und Johannes steht da und sagt, und, was hast du getan? Ehebruch, Habsucht, okay, der Nächste bitte. Und dann fremdgegangen. Gier, okay, der Nächste bitte. Und so geht das weiter, einer nach dem anderen. Und vielleicht hat jemand da gestanden und mitgeschrieben, aufgeschrieben, der Nächste bitte, und dann aufgeschrieben, geklaut, gelogen, aufgeschrieben. Ja? Und einer nach dem anderen stand da und wartete darauf, dass er Buße tun konnte. Und Jesus kam. Diese Taufe konnte ihre Sünden nicht abwaschen. Die Aufgabe von Johannes war ja nur, den Weg vorzubereiten für Jesus, der kommen wird. Und dann kam Jesus, er wurde gekreuzigt und er sagte, gib mir diesen Zettel, wo alles draufsteht. Gib mir alles. Jesus hat alles genommen, alles, was die Leute bekannt haben, einer nach dem anderen. Jesus hat gesagt, ich übernehme das. Vielleicht war da ein Mörder, jemand stolz, gierig. Jesus hat gesagt, ich nehme das alles. Er war frei von Schuld. Und er hat sich anspucken lassen, gnadenlos. Er wurde ausgepeitscht. Er nahm jede Schuld auf sich, obwohl er ohne Sünde war. Und als er dann am Kreuz hing, hat man ihm Myrrhe und Wein angeboten. Das war so ein Betäubungsmittel. Er hat es abgelehnt. Er wollte die Sünde der Menschheit in vollem Bewusstsein tragen. Er wollte sich nicht betäuben lassen. Er wollte das bewusst tragen. Er hat es abgelehnt, dieses Betäubungsmittel. Erst später, da hatte er Durst. Und da hat man ihm sauren Wein gegeben. Das hat er dann genommen. Können wir mal Jesaja 53 lesen. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden. Ein Mann voller Schmerzen. Mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht, aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Damit wir wieder zu Gott kommen können, er hat unseren Platz eingenommen. Er starb freiwillig an unserer Stelle. In Kolosser, ihr wart tot infolge eurer Sünden und euer Fleisch war unbeschnitten. Gott aber hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und uns alle Sünden vergeben. Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat. Die Fürsten und Gewalten hat er entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt. Durch Christus hat Gott über sie triumphiert. Was tun wir jetzt mit diesem Geschenk der Erlösung? Gott bietet uns mit seinem Tod, Jesus mit dem Tod seines Sohnes ewiges Leben an und Beziehung zu Gott. So, jetzt könnten wir sagen, oh, ist ja alles ganz nett. Ja, nehme ich, finde ich toll von Jesus, ein tolles Geschenk, nehme ich. Und alles bleibt beim Alten, was ja ganz oft passiert. Aber wenn ich das tue, habe ich den Erlösungsplan nicht verstanden. Als ich vor 42 Jahren verstanden hatte, was Jesus durch seinen Tod für mich persönlich getan hat, da hat sich mein Leben verändert. Ich erlebte eine Wiedergeburt. Weil ich habe verstanden, nun lebe nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Und ich habe mich positioniert. Das heißt, ich habe gesagt, ab jetzt lebe ich mit Christus. Meine Lebensrichtung hat sich verändert. Ich habe überall da, wo ich war, einen klaren Standpunkt gehabt. Ich lebe für Christus. Ich wollte Jesus und seine Auferstehungskraft kennenlernen und ihm nachfolgen. Und es gibt nichts Schöneres im Leben, als dass man nochmal neu beginnen darf. Egal was passiert ist, es ist schön, befreit zu werden von der Schuld, die man auf sich gelegt hat, befreit zu werden. Und wenn wir Jesus als unseren Herrn bekennen und danach leben, dann entsteht automatisch eine Beziehung zu ihm. Es geht nicht um Rituale oder irgendwelche kirchlichen Formen. Es geht um eine Herzensbeziehung. Eine Herzensbeziehung zu unserem Erlöser. Meine Schafe hören meine Stimme. Da passiert etwas in uns. In uns entsteht Leben. In uns entsteht plötzlich eine Sehnsucht, ein Hunger nach Christus. Ein Hunger, ihn kennenlernen zu wollen. Und wenn das Innere sich verändert, verändert sich auch das Äußerliche. Ich war ja immer so eine ängstliche, schüchterne Schülerin, also im Unterricht nur. Und ich habe mich so verändert, dass ich mutig und stark wurde, dass das schon ein bisschen, ich sag mal, so ein Aufstand war. Die haben gesagt, was ist mit dir los? Auch in der Nebenklasse und so weiter, auch als Studentin. Überall, wo ich war, ich habe klar mich positioniert und habe gesagt, hier kann ich nicht mehr mitmachen, das geht gegen meinen Glauben. Hier kann ich es einfach nicht mehr mitmachen. Ich kann nicht über blöde Witze lachen, ich kann nicht lügen oder sowas. Ich gehöre dem Herrn. Ja. Und dieser lebendige Glauben hat Auswirkungen. Ich hatte meine Position. Und sowas geschieht nur, wenn wir Jesus als unseren Herrn bekennen. Ich möchte zum Schluss kommen und möchte, Carola, wo bist du? Ach, da, vielleicht kannst du uns musikalisch begleiten. Und dass du dich einfach fragst, wer steuert mein Leben wirklich? Es ist nicht die Kirche, die dein Leben steuern soll, sondern Jesus. Oder steuerst du es selber? Und wenn du sagst, ich spüre noch in mir Schuld, da ist etwas, was ich noch ablegen muss, was ans Kreuz muss, dann hast du die Möglichkeit, die jetzt abzugeben. Ich habe heute Morgen auch schon in irgendeinem Bereich Buße getan. Das werden wir ständig machen. Aber wo du sagst, da sind noch Dinge in meinem Leben, wo ich Jesus nicht wirklich nachfolge, da hast du die Möglichkeit, das jetzt abzugeben. Übergib Gott die Dinge, die du nicht im Griff hast, die dich steuern wollen. Das können Sorgen sein oder das können Süchte sein, Ehrsucht, Habsucht, Eifersucht, solche Dinge. Lass uns einfach mal jetzt offen sein. Höre innerlich hin, was der Heilige Geist dir sagen möchte.